Wenn der Tag verhaucht und die Schatten fliehen, will ich zum Myrrenberg hingehen und zum Weihrauchhügel. Alles an dir ist schön, meine Freundin, und kein Makel ist an dir. Mit mir vom Libanon, meine Braut, mit mir vom Libanon sollst du kommen, sollst herabsteigen vom Gipfel des Amana, vom Gipfel des Senir und Hermon, weg von den Lagerstätten der Löwen, von den Bergen der Leoparden. Du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut. Du hast mir das Herz geraubt mit einem einzigen Blick aus deinen Augen, mit einer einzigen Kette von deinem Halsschmuck. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Wie viel köstlicher ist deine Liebe als Wein und der Duft deiner Salben als alle Balsamöle. Honigseim träufeln deine Lippen, meine Braut. Honig und Milch ist unter deiner Zunge und der Duft deiner Gewänder gleicht dem Duft des Libanon. Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut. Ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Was dir entsprost, ist ein Lustgarten von Granatapfelbäumen samt köstlichen Früchten. Hennasträuchen samt Narden, Narde und Safran, Würzrohr und Zimt samt allerlei Weihrauchgewächsen, Myrrhe und Aloe samt allerbesten Balsamsträuchen. Eine Gartenquelle bist du, ein Brunnen mit fließendem Wasser und Wasser, das vom Libanon strömt. Wach auf, Nordwind, und komm, Südwind, lass duften meinen Garten, lass strömen seine Balsamöle. Mein Geliebter komme in seinen Garten und esse seine köstlichen Früchte.
Vielen Dank. Wir haben letztes Mal Hohelied 4, 1 bis 7, 1 bis 5 sehr genau angeschaut und haben gesehen, wie Salomo seine junge Ehefrau preist in ihrer Schönheit. Und zwar nicht als Grossist, der seine Frau einfach schön findet, sondern der genau weiß, was an ihr schön ist. Wir haben gesehen, er beschreibt 7 Körperteile, die Augen, das Haar, die Zähne, die Lippen, die Schläfe, den Hals und die Brüste. 7 Körperteile und das hochpoetisch beschrieben, wir haben das entschlüsselt in den letzten beiden Malen, und auch gesehen, was die geistliche Bedeutung davon ist. In der Übertragung eben auf die Braut Christi, auf die Gemeinde. Das Hohelied ist ja von prophetischer Bedeutung. Einerseits beschreibt es die Ehe nach Gottes Gedanken, an dem Beispiel von Salomo und Sulamit. Aber dann hat es eine prophetische Bedeutung auf den Überrest Israels, der nach der Entrückung der Gemeinde zum Glauben kommen wird. Zunächst die 144.000 und dann in der großen Drangsal wird ein Drittel der Bevölkerung Israels zum Glauben kommen. Und auch ein Überrest aus dem Ausland, der dann am Ende der Drangsal zurückkehren wird ins Land. Und das ist die irdische Braut. Und natürlich weist das Hohelied auch hin auf das Geheimnis im Neuen Testament, die himmlische Braut, die Gemeinde. Und darum können wir eben immer Übertragungen machen, einerseits auf Israel und andererseits auf die Gemeinde. Nach diesem Lob, und es ist ja nicht nur schwer, Tadel zu bekommen, es ist auch gar nicht so einfach, Lob zu ertragen. Und wie ist die Reaktion von Sulamit auf dieses, ja, wirklich in die Tiefen eindringende Lob von den Versen 1 bis 5. Sie antwortet in Vers 6, bis der Tag sich kühlt und die Schatten fliehen, will ich zum Myrrenberg hingehen und zum Weihrauchhügel. Irgendwie lenkt sie von sich ab. Das ist auch eine gute Reaktion, wenn zu viel Lob, dann kann man auch einfach seinen Blick wegwenden. Und zwar, auf wen wird hier der Blick gerichtet, wenn wir denken an den Myrrenberg und den Weihrauchhügel? Hier sehen wir etwas von Myrrhe. Können wir mal ganz kurz zusammentragen, was ist Myrrhe? Was ist wertvoll an der Myrrhe? Wie ist Myrrhe? Also Myrrhe ist bitter, aber beginnen wir gerade an der Wurzel. Myrrhe ist ein Harz. Ja, wenn man es entzündet, duftet es. Also ein Harz aus dem Myrrenstrauch oder Myrrenbaum. Man sieht das ja hier auf dem Bild. Und zwar, wenn man ihn anritzt mit dem Messer, fließt eben dieser Saft aus und das ergibt diese Myrrhe dann im festen Zustand hier auf dem Bild. Und es ist sehr kostbar als Handelsgut. Im Geschmack bitter. Ja, ich gebe mal ein bisschen Myrrhe rum. Dann können die wollen, so ein Korn nehmen und mal essen. Auf der Zunge zergehen lassen, zerbeißen. Kann das jemand abholen, bitte? Und dann weiß man mal, warum eben Myrrhe, das Wort Myrrhe heißt bitter. Es ist bitter im Geschmack, aber wenn man es verbrennt, gibt es eben einen ganz besonderen Wohlgeruch. Und so weist eben die Myrrhe in besonderer Weise auf den Herrn Jesus hin. Die Bitterkeit der Myrrhe, die weist hin auf die Bitterkeit seiner Leiden am Kreuz. Und jetzt wird klar, der Myrrenberg, das ist ein Hinweis hier auf den Hügel Golgatha. Und es ist so, in Jesaja 53, ich möchte das nur ganz kurz angeben, also eine kleine Perle aus diesem so reichen Kapitel über den Messias und seine Leiden für unsere Sünden. Da heißt es nämlich in Jesaja 53, Vers 9, und man hat sein Grab bei Gesetzlosen bestimmt. Ein Gekreuzigter wäre normalerweise verbrannt worden. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod. Der Herr Jesus wurde bestattet in dem Felsengrab des reichen Josef von Arimathea. Und dann heißt es, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Und jetzt eine Bemerkung zu dem Wort Tod. Die alte Elberfelder führt das aus in der Fußnote, eigentlich seinem qualvollen Tod. Vergleiche die Anmerkung zu Hesekiel 28,8. Es ist nämlich im Hebräischen so, das Wort Tod ist in der Mehrzahl. Das kann man natürlich nicht übersetzen, Tode, in seinen Toden. Aber die Mehrzahl drückt das Schmerzhafte der Todesart aus. Und das wird eben ausgedrückt durch die Myrrhe. Und der Wohlgeruch, schlagen wir auf, Epheser 5, Vers 2. Darf ich bitten, Edmund? Vielleicht schon ab Vers 1 des Zusammenhangs wegen.
Hier. Ich finde 5 nicht.
Epheser 5, 1.
5, Vers
2. 1 und 2, genau.
Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus euch geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Gabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch.
Jawohl. Also seine Hingabe am Kreuz war in der ganzen Art, wie er es getan hat, nur wunderbar. Also nicht nur war es so, dass der Herr Jesus in seinem Leben alles richtig gemacht hat, und auch in seinem Gang ans Kreuz hat er alles richtig gemacht. Aber es war mehr. Die Art und Weise, wie er es gemacht hat, war für Gott so herrlich. Und davon spricht eben der Wohlgeruch der Myrrhe, wenn wenn sie verbrannt wird. Gerade dann, als der Herr Jesus am Kreuz in den 3 Stunden der Finsternis eben getroffen wurde von dem Zorn Gottes, wie es in dem prophetischen Psalm 88 heißt, deine Zorngluten haben mich vernichtet. Da wird diese Glut erwähnt, die eben die Myrrhe verbrennt, aber dabei entsteht dieser Wohlgeruch. Also als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Übrigens, hier in Epheser 5, Vers 2 wird erwähnt Darbringung und Schlachtopfer. Was ist der Unterschied davon? Ja, das Wort Darbringung meint das Speisopfer, das in 3. Mose 2 beschrieben wird. Das war ein unblutiges Opfer aus Mehl, Weizenmehl, und das spricht von der Vollkommenheit des Herrn Jesus, der ja der Spross aus dürrem Erdreich war, wie das in Jesaja 53 genannt wird. Oder die Frucht der Erde, Jesaja 4, Vers 2. Aber wenn man eben das Korn dann zermalmt und das Mehl entsteht, dann wird sichtbar, dass alles vollkommen ist. Wenn man nur die Körner sieht, dann kann man immer noch denken, da ist, könnte irgendeine Verderbnis in den Körnern drin sein. Aber das Mehl macht die Vollkommenheit des Lebens des Herrn Jesus quasi symbolisch klar. Und das Speisopfer wurde normalerweise eben in Kombination mit den blutigen Opfern dargebracht. Und so spricht das eben von dem vollkommenen Leben des Herrn Jesus vor seinem Sterben, das aber letztlich dann zu seinem Sterben am Kreuz geführt hat. Und beides, sein ganzes vollkommenes Leben und seine Dahingabe am Kreuz, war Gott ein duftender Wohlgeruch. Eben, wenn der Bräutigam die Schönheit der Braut beschreibt, wenn der Herr Jesus unsere Schönheit durch den Glauben als neue Schöpfung beschreibt, dann dürfen wir wieder, ich möchte jetzt nicht sagen ablenken, aber unseren Blick in eine andere Richtung richten, nämlich auf ihn. Alles kommt von ihm. Wir haben nichts an uns, was von uns käme. Es ist alles von ihm geschenkt, diese Vollkommenheit, die gegeben ist durch die Vergebung, durch die Rechtfertigung, durch die Erneuerung. Aber das hat alles er bewirkt. Und darum, wenn er uns so beschreibt, deine Augen sind wie Tauben hinter deinem Schleier und dein Mund wie eine Karmesinschnur und so weiter, dann denken wir an den Myrrenberg. Er hat dort so viel gelitten und hat uns das eben alles durch sein vollkommenes Opfer erworben. Und vielleicht noch ein Detail. Hier in Epheser 5, 2 lesen wir, gleich wie auch der Christus, das ist griechisch für Messias. Es lohnt sich immer wieder mal, wenn Christus steht, Messias einzusetzen, dann merkt man, das ist nicht ein Familienname, sondern Christus ist der Titel Messias, der verheißene Erlöser, der König, Priester und Prophet. Also gleich wie auch der Messias uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Darbringung. Und in Verbindung mit der Myrrhe ist zu erwähnen, die kostbarste Form von Myrrhe ist, ja, du nickst schon, welche Art von Myrrhe? Also die Myrrhe, die einfach von sich selber ausfließt aus dem Myrrenbaum oder Myrrenstrauch, ohne dass jemand daran ritzt. Natürlich das Ritzen mit dem Messer, das spricht ja auch von den Marterungen und Leiden des Herrn Jesus in Verbindung mit seinem Gang nach Golgatha. Aber es ist eben ganz wichtig, der Herr Jesus musste nicht ans Kreuz, sondern er war bereit, freiwillig zu gehen. Als Petrus ihm widerstand, in Matthäus 16, in Caesarea Philippi, am Fuß des Hermon, dies widerfahre dir nicht. Dann sagt der Herr, geh hinter mich, Satan. Du sinnest nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Sobald der Herr Jesus von seinen Leiden am Kreuz gesprochen hatte, da wollte der Teufel durch Petrus ihn daran hindern. Aber der Herr war so überzeugt von diesem Weg und wollte diesen Weg gehen bis zum Schluss. Und er hat sich selber für uns hingegeben. Er hat sich selber in die Hände von Sündern gegeben. Und das wird eben besonders ausgedrückt durch die kostbarste Myrrhe, die selber ausgeflossen ist. Auf die werden wir noch kommen im Hohen Lied. Weiß jemand gerade wo? Das wird in Kapitel 5 kommen. Kannst du, Edmund, lesen? Vers 4. Ich erkläre schnell die Umstände. Sulamit war am Schlafen, aber es war ein unruhiger Schlaf. Und dann kam Salomo nachts nach Hause. Und sie war dann zu faul, um jetzt wieder aufzustehen, aufmachen. Und ja, dann macht sie sich eben nicht auf. Und dann streckt er seine Hand durch die Öffnung bei der Tür, wie das im Altertum eben so Gebrauch war. Und sie sieht dann seine Hand. Sie wird innerlich, wird sie zutiefst bewegt. Und dann steht sie trotzdem auf und geht zur Tür, aber zu spät. Er ist weggegangen. Das ist der Tiefpunkt im Hohenlied hier. Aber darum heißt ja diese zweite Strophe, an der wir dran sind, die Höhen und die Tiefen der Liebe. Was wir bis jetzt gefunden haben, ab Kapitel 3, Vers 6, wo die zweite Strophe nach dem Refrain beginnt, wo die Braut zusammen mit dem Bräutigam aus der Wüste heraufkommt nach Jerusalem und dieser gewaltige Einzug, das haben wir alles schon betrachtet, das ist alles Höhepunkt. Dann die Beschreibung der Braut in Kapitel 4, 1 bis 5, alles Höhepunkt. Sie geht zum Weihrauch und zum Myrrenhügel, alles Höhepunkt. Aber dann ab Kapitel 5, Vers 2, da kommt dieser Tiefpunkt. Und dann geht sie, macht die Türe auf, er ist nicht mehr da. Aber liest du Vers 5, Vers 4 und 5?
Mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung. Da wurden meine Gefühle für ihn erregt. Ich stand auf, um meinem Geliebten zu öffnen. Da troffen meine Hände von Myrrhe und meine Finger von flüssiger Myrrhe, als ich sie legte an die Griffe des Riegels. Ich öffnete meinem Geliebten, aber mein Geliebter hatte sich abgewandt, war weitergegangen.
Ja, und so weiter. Da werden wir später drauf kommen, auch auf die Bedeutung der Details hier. Aber das wollte ich eben sagen, die fließende Myrrhe. Und die ist am Türgriff. Und das muss man wissen, im Altertum gab es diesen Brauch, wenn ein junger Mann um eine junge Frau anhielt und um sie warb und sie hat ihn abgelehnt, dann konnte er etwas, eine kostbare Salbe, an den Türgriff hinmachen und zusätzlich auch zum Beispiel Blumen zerstreuen rund ums Haus und dann weggehen. Und das war dann der Ausdruck, auch wenn ich abgelehnt bin, ich stehe immer noch zu meiner Überzeugung, du bist die einzig Wahre. Und gut, jetzt hier geht es ja nicht mehr um Werbung, sie sind verheiratet, aber es gab eine Ablehnung. Und er ging weg. Das ist natürlich katastrophal. Aber er ging nicht einfach so weg, sondern die kostbarste Myrrhe ist hingetan. Und das ist der Ausdruck, meine Liebe ist beständig. Auch wenn ich so abgelehnt worden bin. Und darum wird eben hier die fließende Myrrhe am Griff erwähnt. Sie macht dann auf. Aber er war weg. Nun, da kommen wir später hin. Es geht jetzt uns einfach um diesen Myrrenberg, der auch genannt wird Weihrauchhügel. Der Weihrauch ist wieder ein Saft aus einer anderen Pflanze. Hier ein Weihrauchbaum oder Weihrauchbusch. Und das Typische ist die weiße Farbe. Ja, machen wir doch das mit Weihrauch auch. Kann man auch essen. Hat übrigens beides medizinische Qualitäten. Und gebe ich da rum. Philipp, holst du das mal? Vielen Dank. Und man kann da auch so Körner mal ins Mund nehmen, riechen wenigstens. Da merkt man nur schon auf diese Weise eben den speziellen Wohlgeruch des Weihrauchs. Eben das typische Weiß. Und der hebräische Ausdruck für Weihrauch heißt auch Weiß. Also man merkt am Namen an, weil da die Wurzel Lavan, Weiß, drin steckt, es ist etwas Weißes. Und das spricht natürlich besonders von, sehr naheliegend, von der Reinheit und Vollkommenheit des Herrn Jesus in seiner Hingabe. Und so war er eben Gott ein Wohlgeruch, ein lieblicher Wohlgeruch, wie das Epheser 5, Vers 2 sagt. Also nach all dem Lob über sie, geht sie, die junge Braut, die jung verheiratete Braut, zum Weihrauch, Hügel und Myrrenberg. Und in der Übertragung heißt das, wir beschäftigen uns mit den Leiden und mit der Vollkommenheit des Herrn Jesus, die in seinen Leiden am Kreuz zum Ausdruck gekommen sind. Aber gleich danach, im nächsten Vers, was tut der Bräutigam, der ein Hinweis ist auf den Messias? Von ihm wird ja an Kapitel 1, Vers 2 gesagt, dein Name ist ein ausgegossenes Salböl. Und Messias heißt ja der Gesalbte, Christus, der Gesalbte, König, Priester und Prophet. Was tut er in Vers 7? Ja, ich weiß, wenn ich zu einfache Fragen stelle, dann ist das mühsam, das zu beantworten. Ja, es geht weiter mit diesem Lob und diesem Kompliment, aber eben, es gibt ja Komplimente, die kann man ertragen, und dann gibt es solche, da läuft man rot an, ja. Ja, ganz schön bist du, meine Freundin. Eben, sie ist die beste Freundin, die beste Gefährtin in seinem ganzen Leben. Und er sagt, kein Makel ist an dir. Jetzt, wie kann der Herr Jesus zu den Gläubigen der Gemeinde so etwas sagen? Ja, wir würden das ja nicht sagen. Aber schauen wir mal, was in Hebräer 10, Vers 14 steht. Liest du?
Einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht.
Ja. Also hier heißt es von den Erlösten, sie sind vollkommen gemacht. Im Griechischen ist das die Form des Aorist. Das ist die Zeitform, die man verwendet im Altgriechischen, um auszudrücken, eine abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit. Die also nicht in einem Prozess immer noch andauert, sondern abgeschlossen. Das heißt also, der Herr Jesus durch sein Erlösungswerk am Kreuz, das so vollkommen ist, alle Schuld entfernen konnte und eben es möglich machen konnte, dass Gott uns neues Leben geben konnte, uns zu einer neuen Schöpfung machen konnte. Dieses Opfer hat uns vollkommen gemacht. Und zwar auf immer da. Nicht für eine gewisse Zeit. Nicht wahr, wenn man sagen würde, ja, gut, das ist jetzt so, aber vielleicht könnte man das auch wieder verlieren. Aber hier wird ganz grundsätzlich gesagt, nein, dieses Opfer hat auf immer da, unendlich, vollkommen gemacht. Und darum muss man auch nicht Angst haben, es könnte ja der Gedanke mal aufkommen. Es gab ja am Anfang einen Sündenfall, nachdem Gott Adam vollkommen gemacht hatte in der Schöpfung und in den Garten Eden gesetzt hatte. Er war vollkommen, kann man sagen, aus der Schöpferhand Gottes hervorgekommen. Aber dann gab es, 1. Mose 3, den Sündenfall, der alles kaputt gemacht hat. Ja, wieso sollte es nicht in der Ewigkeit, sagen wir jetzt mal so ausgedrückt, nach 5 Millionen Jahren, ja, den neue Himmel und neue Erde, das wird sein für die Ewigkeit. Nach 5 Millionen Jahren, plötzlich gibt es wieder einen Abfall. Oder nach 10 Milliarden Jahren dann nochmals einen Abfall. Man müsste ja immer Angst haben. Ja, man müsste ja argumentieren, der Mensch hat doch einen freien Willen bekommen. Und der freie Wille, der kann sich auch 5 Millionen Jahre später noch als freier Wille äußern. Aber hier steht, nein, er hat auf immer da vollkommen gemacht. Und das heißt, es hört nicht mehr auf. Und was ist die Garantie dafür? Die Garantie liegt darin, dass Gott die Erlösten versiegelt hat. Epheser 1, 13 bis 14. Versiegelt, das heißt, damit ist diese Entscheidung der Bekehrung, die ist von Gott gefestigt worden, man kann sagen, konserviert für die Ewigkeit. Sonst müssten wir immer wieder Angst haben. Weil der freie Wille ist ja, der ist ja immer noch da. Und die Bibel lehrt wirklich, dass der Mensch nicht einfach eine Maschine ist. Nie war, im Garten Eden nicht. Aber auch als Gefallener, als gefallenes Geschöpf, geknechtet unter die Bosheit des Herzens, da ist aber immer noch die Möglichkeit der Entscheidung da. Darum heißt es ja in der Evangeliumsverkündigung von Petrus in Apostelgeschichte 3, tut nun Buße und bekehrt euch. Das sagt er zu nicht erneuerten, verdorbenen Menschen. Aber er richtet sich an sie, tut Buße. Das heißt also, wenn Gott Menschen zieht und durch sein Wort anspricht, besteht die Möglichkeit, dass der Mensch sich entscheiden kann. Aber wenn er dann Buße tut, dann versiegelt ihn Gott und das Werk des Herrn Jesus ist so vollkommen, auf immer da vollkommen gemacht. Und darum sagt hier der junge Ehemann, der Bräutigam, ganz schön bist du, meine Freundin. Kein Makel ist an dir. Aber eben, das ist alles aufgrund von Golgatha. Hier ein paar Bilder. Wir sind da im Modell, das man früher im Hotel Holy Land in Jerusalem bewundern konnte. Später hat man es abgebaut und im Israel-Museum in Jerusalem wieder aufgebaut. Hier sieht man den Steinbruch auf dem Südwesthügel der heutigen Altstadt von Jerusalem. Da war ein Steinbruch, der ausgedient hatte. Und was da übrig blieb, dieser Fels, etwa 12 Meter hoch damals, das Gestein war zu weich, um als Baumaterial verwendet zu werden. Und darum haben die Römer hier dann Kreuzigungen ausgeführt, regelmäßig, da in der Nähe vom Gennat-Tor, vom Gartentor. Das hieß so, weil es hier in diesem Steinbruch einen Garten gab. Und da in diesem Steinbruch war übrigens auch das Grab von Josef von Arimathea. Und jetzt versteht man auch, warum Maria Magdalena, als sie am Grab war, ganz in der Nähe dem Golgatha-Felsen, da hat sie gemeint, es sei der Gärtner, der da erscheint. Er hat nicht realisiert, dass es der Auferstandene war. Eben weil es hier einen Garten gab, beim Gennat-Tor, beim Gartentor. Da haben die Römer gekreuzigt. Und auf diesem Südwesthügel, das ist ein Nachbarhügel des Tempelberges, auf dem hier der Tempelplatz ist, dazwischen liegt das Tyropoion-Tal. Ja? Auf diesem Hügel ist der Herr Jesus gestorben. Und den kann man im Licht von Hohelied 4, Vers 6 bezeichnen als der Myrrenberg, der Weihrauchhügel. Hier ein Luftbild der heutigen Altstadt von Jerusalem. Da rechts im Bild der Ölberg, dazwischen das Kidrontal und dann der Tempelberg mit dem Tempelplatz auf seiner Anhöhe oben. Der höchste Punkt liegt bei diesem Felsen, heute im Felsendom. Aber dann, da drüben, gibt es in der Altstadt noch einen Berg und das ist der Berg, wo eben Golgatha war. Heute steht dort die Grabeskirche, die wurde am richtigen Ort, wo dieser Steinbruch einst war, im ersten Jahrhundert, wurde die hingebaut. Ist zwar ein götzendienerischer Ort, aber es ist archäologisch belegt der richtige Ort von Golgatha. Und das war damals außerhalb der Stadt, wie man vorhin gesehen hat. Und die Altstadtmauern von heute, die sind eben da ein bisschen weitergehend als die zweite Mauer damals. Ein anderes Bild macht das nochmals klar. Hier das Kidrontal zwischen Ölberg und Tempelberg. Und hier das Tyropoiontal. Das heißt Käsemachertal. Und dann hier auf der Westseite gibt es zwei Hügel. Diesen Hügel, das ist der Südwesthügel und das ist der Nordwesthügel, den man heute Zion nennt. In der Bibel ist immer der Tempelberg Zion, aber den nennt man heute Zion, Zionsberg. Aber getrennt wird dieser Südwesthügel, wo Golgatha war, durch das Kreuztal. Ja, weil es im Kreuz verläuft zum Tyropoiontal. Das ist eben geistlicherweise gemeint mit dem Myrrenberg, dem Weihrauchhügel. Und jetzt gehen wir weiter. Der König ruft die Braut in Vers 8, mit mir vom Libanon herab, meine Braut, mit mir vom Libanon. Und er erwähnte den Gipfel des Amana und den Gipfel des Senir und des Hermon. Was hat das zu bedeuten? Nun, zuerst eine kleine prophetische Übersicht. Wir sehen hier die Wiederkunft Christi auf dem Ölberg, wenn er kommen wird als König der Welt, nach Sacharja 14. Aber wir wissen, davor wird die große Drangsal stattfinden, der letzte und schrecklichste Weltkrieg der ganzen Menschheitsgeschichte. Aber noch vor der großen Drangsal, da wird die Zeit sein, wo der Antichrist auftreten wird in Israel. Und sein Einfluss wird sich weltweit erstrecken in seiner Verführung. Der Antichrist, der schrecklichste falsche Messias der aller Zeiten, der auftreten wird in Israel selbst. Und davor, bevor er auftreten kann, wird noch die Entrückung der Gemeinde stattfinden. Nach 1. Thessalonicher 4, 13 und folgende und 1. Korinther 15, 51. In der Ölbergrede, Endzeitrede des Herrn Jesus in Matthäus 24, da nennt er die große Drangsal das Ende. Das Ende. Nämlich das Endstück der Endzeit, in der wir schon heute leben. Und nun, der Übergang von dieser Stunde der Versuchung, wo der Antichrist die Massen verführen wird, zur großen Drangsal, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und der Jesus spricht davon in Matthäus 24, 15 in seiner Endzeitrede. Nachdem er bereits über die Endzeit gesprochen hat, einige Verse, dort sagt er in Vers 15, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort. Matthäus fügt hinzu, wer es liest, der beachte es. Und damit gibt der Herr Jesus das Signal, wann die große Drangsal, der letzte Weltkrieg, ausbrechen wird. Und zwar muss man dann auf den Tempelplatz schauen, auf den heiligen Ort. Der Antichrist wird dort ein Götzenbild aufstellen, das sprechen kann. Nach Offenbarung 13, Vers 11. Der Gräuel der Verwüstung, das ist ein Ausdruck, der in Daniel 9 vorkommt. Das ist diese Stelle, auf die der Herr Jesus sich hier bezieht. Aber es kommt in Daniel 11 auch noch vor, in einer Prophetie, die schon längst erfüllt ist. Und in der Erfüllung dort war der Ausdruck der Gräuel der Verwüstung ein Götzenbild, das einst der Syrerkönig Antiochus Epiphanes auf dem Tempelplatz beim Altar sichtbar aufgestellt hatte. Und nun sagt der Herr Jesus, nach Daniel 9 wird der Antichrist in der Endzeit diesen Gräuel aufstellen und wird den dritten Tempel entweihen. Nicht wahr? Nach der Entrückung der Gemeinde wird in Israel eine Erweckung stattfinden. Da werden sich zunächst 144.000 bekehren. Aus allen 12 Stämmen Israels. Und die werden evangelisieren. Und die werden verbunden sein mit dem dritten Tempel, der heute vorbereitet wird. Viele Tempelgeräte sind ja schon wiederhergestellt. Aber der dann stehen wird. Und der Antichrist wird ein Feind sein, dieses Überrestes von Israel. und dieser Tempelbewegung, und darum wird er den Tempel verunreinigen durch ein Götzenbild und so alle Opfer stoppen. Nun sagt der Herr Jesus, wenn ihr dieses Zeichen seht, das Götzenbild auf dem Tempelplatz, ich habe den Pfeil übrigens genau an die Stelle gerichtet, wo früher im Tempel der Altar stand. Dort wird auch in der Zukunft dann der Altar stehen. Gerade außerhalb vom Felsendom, neben diesem kleinen Gebäude, das heißt Kettendom. Da sagt der Herr Jesus weiter, dass alsdann, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, nicht hinabsteige, um die Sachen aus seinem Hause zu holen. Und wer auf dem Felde ist, nicht zurückkehre, um sein Kleid zu holen. Also wo man ist im Moment, sobald bekannt wird, beziehungsweise sobald Augenzeugen in Jerusalem sehen werden, da, das Götzenbild, dann wird das, ob über WhatsApp oder so, das ist, steht ja nicht hier, aber wird das verbreitet, wo man ist, ob auf dem Feld draußen, auf dem Haus oben, man muss sofort fliehen auf die Berge. Und wir haben in Verbindung mit Kapitel 3, Vers 6 uns ja damit beschäftigt, wie der Überrest dann fliehen wird, schließlich in die Wüste von Moab, auf die andere Seite des Toten Meeres, nicht wahr? Nach Jordanien. Und dort werden sie von Arabern während 3,5 Jahren verschont bleiben. Während der König des Nordens dann seinen Angriff starten wird von Norden her. Und ganz Israel wird überrannt werden. Und das Land verwüstet werden. Aber der Überrest wird dann eben in Moab sein, nach Jesaja 16. Das haben wir in den vergangenen Malen gelesen. Und jetzt ist noch wichtig, dieser König des Nordens, der dann Israel überrennen wird, nach Daniel 11, 40 bis 45, wir können genau sagen, was das ist, der König des Nordens. Und zwar in der erfüllten Prophetie in Daniel 11, 1 bis 35 ist alles erfüllt. Da bedeutete der Ausdruck König des Nordens immer Großsyrien. Das bestand aus Syrien von heute plus Libanon plus Türkei, Aserbaidschan, Turkmenistan, alles islamisch heute. Usbekistan, Tadschikistan, Afghanistan, Iran, Irak. Da wollen verschiedene einen islamischen Staat aufbauen, beziehungsweise die Iraner haben es schon gemacht. Aber die streiten heute miteinander, denn Erdogan würde am liebsten selber der Chef sein eines islamischen Staates. Aber die Iraner wollen natürlich selber Chefs sein von einem iranischen Staat, von einem islamischen Staat. Und der islamische Staat, der übrigens immer noch existiert, nur einfach massiv eben heruntergeholt worden ist, die wollen weiter einen islamischen Staat. Aber wenn die, die alle Muslime sind, sich einmal einigen werden, erst dann kommt die Katastrophe für Israel. Und es wird von Norden kommen, da wo die Hisbollah Raketen und Raketen zu Abertausenden aufstockt heute mit der Hilfe von Iran. Das ist ja nur der verlängerte Arm. Das ist der König des Nordens. Und wenn die sich alle zusammentun, dann wird sich das erfüllen. Aber interessant ist, Daniel 11 sagt, das ganze Land Israel wird überrannt werden. Die werden auch Nordjordanien, Ammon überrennen, aber nicht Moab. Und dort wird der Überrest in der Wüste von Moab in Sicherheit sein. Aber eben, zuerst müssen sie auf die Berge fliehen. Und dann sagt der Herr Jesus in Vers 19, wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen. Ich glaube, wenn man da fliehen muss, so schnell wie möglich, dann ist es nicht so ganz einfach, wenn man einen Säugling bei sich hat. Darum sagt der Herr, wehe, weil es schwierig sein wird. Oder wenn man schwanger ist, hochschwanger und soll fliehen auf die Berge. Aber der Herr Jesus sagt, betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Ja, wenn Sie zum Beispiel auf den Hermon hinauf müssen und der ist zu einem großen Teil des Jahres ist der schneebedeckt, dann wird es schwierig. Und darum sagt der Herr, betet, dass diese Zeit nicht auf den Winter fällt und auch nicht auf den Sabbat, denn da könnte man keinen öffentlichen Verkehr benutzen, wenn man irgendwo auf dem Feld ist und so schnell wie möglich weg sollte. In Offenbarung 8, da wird das siebte Siegel geöffnet und das ist das Siegel in der Offenbarung, das eröffnet die große Drangsalszeit. Da gibt es zuerst eine Ruhe, halbe Stunde im Himmel, die Ruhe vor dem Sturm. Und dann sieht man eine geheimnisvolle Person am goldenen Räucheraltar im Himmel, die verbrennt Rauchwerk, um den Gebeten der Heiligen Kraft zu geben. Und das ist der hohepriesterliche Dienst. Dieser andere Engel ist eben nicht irgendein Engel, sondern es ist der Engel des Herrn im Alten Testament. Das war immer der Sohn Gottes, der ewige Gott, der aber eine Gestalt annehmen konnte, um von Menschen sogar gesehen zu werden. Und so wird der Herr Jesus eben seine eigene Herrlichkeit vom Myrrenberg und Weihrauchhügel, den Gebeten dieser Gläubigen auf der Erde, die beten, Herr, schenke, dass es nicht auf den Winter fällt, nicht auf einen Sabbat, wird er so stärken durch seine eigene Herrlichkeit. Und das ist das goldene Rauchfass, das dort erwähnt wird, das sieht so aus, mit eben diesem Myrrhe und Weihrauch drin und noch weiteres. Dann sagt der Herr Jesus, denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis dahin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Gott wird seine schützende Hand von Israel wegnehmen, wenn die Masse diesen Gräuel des Antichristen akzeptieren wird. Aber der Überrest, der weiß, weil die dann nach der Entrückung das Neue Testament lesen werden. Jetzt müssen wir fliehen. Sofort auf die Berge. Alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis dahin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Viel schrecklicher noch als der Zweite Weltkrieg. Und dann sagt der Herr, und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, wenn Gott nämlich nicht festgelegt hätte, dass die Drangsal nur, also nur in Anführungsstrichen, Schlussstrichen, 1260 Tage. Jeder Tag ist festgelegt. Das gibt genau 3,5 Jahre mit Monaten zu 30 Tagen. Und der Herr Jesus sagt, und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Er sagt nicht keine Seele, kein Fleisch. Das heißt, kein Mensch würde überleben, weil in diesem Krieg die Menschheit sich selber ausrotten würde. Mit allen Massenvernichtungsmitteln. So würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen, das sind die Auserwählten aus Israel, werden jene Tage verkürzt werden. Auf 3,5 Jahre festgelegt. Und dann werden sie fliehen auf die Berge. Und jetzt lesen wir aus Psalm 42. Es ist so, die Psalmen sind ja ganz wesentlich prophetisch. Und sie sind eingeteilt in 5 Bücher im hebräischen Grundtext. Man sieht bei Psalm 42 die Überschrift Zweites Buch. Sehen das alle? Also so gibt es eine Einteilung durch die 150 Psalmen in 5 Bücher. Im ersten Buch sieht man prophetisch den Überrest noch im Land. Aber der Antichrist, der Gesetzlose, wird dort sehr oft erwähnt, der dem Überrest feindlich gesinnt ist. Aber im zweiten Psalmenbuch sehen wir den Überrest auf der Flucht. Also wir sind im ersten Buch der Psalmen, das ist der Überrest im Land, das ist die Zeit nach der Entrückung bis zur Drangsal. Im zweiten Buch, der Überrest flüchtet. Und nun könntest du lesen aus Psalm 42 ein paar Verse. Verse 2 bis 5.
Wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Meine Tränen sind mein Brot geworden, Tag und Nacht, da man den ganzen Tag zu mir sagt, wo ist dein Gott? Daran will ich denken und vor mir ausschütten meine Seele, wie ich einherzog, in der Schar sie führte zum Hause Gottes, mit Klang des Jubels und Dankes, ein feierlicher Aufzug.
Und noch Verse 6 und 7.
Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für das Heil seines Angesichts. Mein Gott, aufgelöst in mir ist meine Seele. Darum denke ich an dich aus dem Land des Jordan und des Hermon vom Berg Misar.
Ha, die sind auf den Bergen. Auf dem Hermon oben. Was suchen sie dort? Sind die Bergsteigen gegangen? Und da im Land des Jordan, das heißt in diesem Gebiet der Jordanquellen, die drei Hauptquellen des Jordan, die entspringen ja am Hermon. Das ist einerseits, ist das sicher bekannt? Tel Dan, also die Dan-Quelle, ganz oben im Norden von Israel. Dann zweitens die Banyas-Quelle, das ist Caesarea Philippi, genau. Und dann gibt es noch eine dritte, ganz wichtige Quelle, aber die ist eben bereits im Libanon. Aber auch vom Hermon her, das ist die Hasbani-Quelle. Das ist sogar eine ganze Serie von Quellen, Hasbani-Quellen im Libanon. Und auf Hebräisch sagt man dem Hasbani-Fluss Senir-Fluss. Senir-Fluss. Ach, Senir haben wir auch gehabt im Hohenlied übrigens. Wir kommen noch darauf. Der Senir-Fluss, oder Hasbani, der kommt dann über die Grenze nach Israel und 7 Kilometer von Norden runter vereinigt er sich mit den Bächen von Tel Dan, von Banyas und da beginnt der Jordan. Darum ist dieses ganze Gebiet, dieses Quellgebiet in der Hermon-Golan-Region ist das Land des Jordan. Und dann eben von dem Hermon und von dem Berg Mitzar. Dieser Name findet man nur da in der Bibel. Und Mitzar heißt kleiner Berg. Und es ist eben so, der Hermon ist ja sehr hoch. Der Gipfel, weiß jemand, wie hoch das der ist? Der höchste Gipfel? 2814 Meter, sehr gut. Und es gibt drei Hauptgipfel. Es gibt dann ganz viele Berggipfel, aber drei Hauptgipfel. Eben der höchste ist der mit 2814 Metern. Und darum ist ja interessant, das Wort Hermon hier ist im hebräischen Text hier nicht nur Hermon, das normale Name für Hermon, sondern Hermonim. Ihm ist die Mehrzahl, ja. Und das bezeichnet eben die verschiedenen Gipfel des Hermon. Und der höchste Gipfel, der mit 2814, heißt in der Bibel Senir. Darum haben wir in Hohelied 4 unterschieden Senir und Hermon. Also Senir ist der Hauptgipfel und dann das Weitere wird Hermon genannt. Und dann geht das eben so ziemlich runter auf ein Hochplateau. Das sind die Golanhöhen. Aber die Golanhöhen sind so rund 1000 Meter über Meer. Also hat doch eine ansehnliche Höhe, aber im Vergleich zum Hermon ist das eben Mitzar, der Kleine. Und jetzt schauen wir uns das noch genauer an, mit Bildern. Also in Hohelied 4 spricht ja der Bräutigam eben nicht nur vom Hermon und vom Senir, sondern eben auch von dem Libanon-Gebirge. Hier sieht man etwas von dem höchsten Punkt des Libanon, die Araber sagen Qurnat As-Sauda, 3088 Meter über Meer. Ich habe mal eine Vortragsserie gemacht in Beirut. Und dann haben die arabischen Brüder einer Brüdergemeinde dort mit mir eine Rundreise gemacht. Und ich habe dann erst mit der Zeit realisiert, die haben mich so ziemlich im ganzen Land rumgeführt. Aber gut, der Libanon ist klein. Dann sind die mit mir noch raufgefahren auf den höchsten Punkt des Libanon, also da bei Qurnat As-Sauda. Und hatte ganz viel Schnee dort oben. Und dann sind wir vom Gipfel ein bisschen runtergefahren. Und dort hat es noch einen kleinen Zedernwald. Die Zedern wurden ja im Laufe der Zeit in einer ökologischen Katastrophe ausgerottet im Libanon. Nur noch erhalten, kann man sagen, zur Hauptsache im Wappen von Libanon. Eine Zeder. Aber eben, da gibt es einen wunderschönen kleinen Zedernwald. Allerdings musste man Eintritt bezahlen. Aber das hat der Bruder gemacht, der mich mitgenommen hat. Ich durfte da gratis in den Zedernwald. Noch eine Ansicht da vom Libanon. Und jetzt anhand von einem NASA-Bild kann man das sehr schön zeigen. Hier haben wir den Libanon. Ein wunderbares Land. Also man könnte schwärmen, wenn der Libanon in den letzten Jahrzehnten nicht eine so traurige und schlimme Geschichte erlebt hätte. Das war die Schweiz des Nahen Ostens. Immer wieder in der Geschichte ein Zufluchtsort für die Christen. Wenn sie verfolgt wurden in Syrien, in Irak oder wo auch immer, dann konnten sie nach Libanon fliehen und konnten dort Unterschlupf finden. Einmal haben mich diese Brüder auch mitgenommen, eben noch im Libanongebirge. Und dann sind wir in den Fels hineingegangen. Und was ist da? Eine riesige Halle. Und das war eine solche geheime Kirche für Christen im Libanon. Aus dem Felsen herausgeschlagen. Also fantastisch, man geht da durch einen kleinen Eingang rein und dann eine riesige Kirche im Felsen drin. Also das ist das Libanongebirge hier. Und dann ganz parallel dazu gibt es eben nochmals einen Gebirgszug. Der ist dann aber nicht mehr ganz im Libanon, sondern ist ein Grenzberg zwischen Syrien da und Libanon da. Sieht man das? So verläuft die Grenze. Und das ist der Anti-Libanon. Also diese Bergkette, die parallel zum Libanon verläuft. Und da haben wir erwähnt gefunden vom Gipfel des Amana. Und das ist ein Gipfel hier auf dem Anti-Libanon. Und dann eben haben wir gelesen, Senir, das ist dann eben die höchste Spitze vom Hermon. Aber der Hermon ist einfach der weitere südliche Ausläufer vom Anti-Libanon. So läuft das runter. Ja? Und der Hermon läuft dann weiter, geht über in die Golanhöhen. Und die gehen da weiter bis zum See Genezareth runter. Hermon, und dann runter bis zum See Genezareth. Das ist nicht mehr drauf, ja? Doch, das ist ein Grenzberg, aber der höchste Punkt in Israel liegt auf 2200 und plus Metern. Ich zeige das gerade noch, aber ich komme nachher drauf. Jetzt möchte ich zuerst den Amana erklären. Der Amana ist also da auf dem Anti-Libanon und dort entspringt ein Fluss, der heißt Amana oder Abana. Es gibt beide Formen. Amana und Abana. Und in welcher Geschichte spielt der eine wichtige Rolle? Wenn ich sage, es wird sofort kommen. Ja, 2. Könige 5. Die Geschichte von dem Syrer General Naaman. Und dieser General kam eben nicht um. Obwohl er ein Feind Israels war. Sondern der wurde dann eben gerettet, weil er sich ja 7-mal untertauchen musste im Jordan. So nach dem Befehl des Propheten Elisa. Ja, und zunächst war ja dieser General, der von einem Au-pair-Mädchen, allerdings gestohlenes Au-pair-Mädchen aus Israel, den Hinweis bekam, er sollte zu den Propheten nach Israel gehen. Ging nach Israel und er hoffte natürlich, dass der Prophet dann persönlich rauskommt, seine Hand, so wie die Zauberer bei ihnen, schwingt, zum Magnetisieren, ja. Und der sagt ihm auf Distanz, er geht gar nicht zu ihm, lässt ihm sagen, tauche dich 7-mal unter im Jordan. Und er sagt, sind die Flüsse von Damaskus nicht viel besser mit ihrem Wasser als alle Gewässer von Israel? Können wir das kurz aufschlagen? Das ist 2. Könige 5. Und da sagt der Papa und der Amana oder Abana, die sind besser. Liest jemand 2. Könige 5, Vers 11. Also jemand, ich meine natürlich Edmund.
Da wurde Naaman zornig und ging weg. Und er sagte, siehe, ich hatte mir gesagt, er wird nach draußen zu mir herauskommen und hintreten und den Namen des Herrn, seines Gottes, anrufen und mit seiner Hand über die Stelle schwingen und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien. Sind nicht Abana und Parpar, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich um und ging im Zorn davon.
Jawohl. Glücklicherweise haben dann seine Knechte gesagt, schau mal, wenn der Prophet irgendetwas ganz Schwieriges verlangt hätte, dann hättest du es gemacht. Und nur weil das jetzt so einfach ist, du musst einfach glauben, was der Gott Israel sagt, quasi, dann wirst du gerettet. Und er hat das gemacht und er wurde geheilt im Jordan. Aber eben seine Argumentation, Abana und Papa, die sind viel besser als der Jordan. Aber hier eine kleine Besonderheit. Der Amana oder Abana, der entspringt also hier beim Amana, der in Hohelied 4 erwähnt wird. Und geht dann da runter in die Ebene und fließt nach Damaskus. Der versorgt dann in zahlreichen Kanälen die Stadt Damaskus. Das ist also wirklich eine ganz wichtige Quelle für Wasser. Und dann etwas südlich von Damaskus verläuft eben der Awach-Fluss. Und das ist der Parpar hier. Und dieser Parpar, der entspringt auf der Ostseite des Hermons und verläuft dann südlich von Damaskus. Also der holt das Wasser vom gleichen Ort wie der Jordan. Der Jordan hat seine Hauptquellen eben am Fuß des Hermon bei Banyas, Teldan und Hasbani. Aber das ist alles Hermonwasser. Weil der Hermon ist ja Kalk, ein Kalkgebirge, jurassischer Kalk, und hat dadurch eben ganz viele ausgewaschene Klüfte und Höhlen im Inneren. Dem sagt man karstiges Gebirge. Und da fällt ja so viel Schnee im Winter. Und eben einen großen Teil des Jahres ist der Schnee dort. Deshalb ist der Hermon natürlich ein unglaublich wichtiges Wasserreservoir für Libanon, Syrien und eben ganz besonders für Israel. Und das Wasser versickert und kommt dann eben raus und bildet dann den Jordan. Aber auf der anderen Seite kommt eben der Papa raus und versorgt die Syrer. Also im Prinzip ist es genau das gleiche Wasser. Und er sagt, Papa und Abana, die Flüsse von Damaskus sind besser als alle Wasser von Israel. Ja, der Mensch denkt, aber nicht immer richtig. Und auch heute, wenn es geht ums Evangelium, wenn man den Menschen sagen würde, ihr müsst das und ganz komplizierte Übungen und das machen, dann würden sie vieles machen. Aber weil das Evangelium so einfach ist, man muss nichts leisten, sondern einfach Gott seine Schuld bekennen und bereuen und das Opfer des Herrn Jesus im Glauben annehmen, sagen sie, na, gibt noch andere Religionen, sind viel besser. Ja, Papa und Amana. Ja, jetzt hier auf dem Bild sieht man nochmals hier den Libanon, Syrien. Hier ist diese neutrale Zone heute, wo die UNO stationiert ist, die, wie die Erfahrung gezeigt hat, wenn dann die Feinde kommen, nichts nützt. Ja, also die, hier haben wir den Hermon, und es ist so, ein Teil davon ist in Israel. Hier sehen wir jetzt auf dem Bild rüber vom israelischen Grenzgebiet, rüber zum Hermon. Sieht man dieses Gebirge mit verschiedenen Gipfeln. Das ist übrigens das Skigebiet von Israel. Es gibt auch einen Sessellift da hoch. Und hier sehen wir im Hintergrund den Hermon und davor eben das Hochplateau der Golanhöhen, genannt im Psalm 42 Berg Mitzar. Und in diesem Gebiet vom Hermon gab es natürlich früher auch Löwen. Und darum sagt Salomo, die Braut soll herabkommen vom Libanon, vom Gipfel des Amana, vom Gipfel des Senir, vom Hermon, und dann sagt er allgemein von den Lagerstätten der Löwen. Es gibt da gewaltige Gefahren. Und auch der Überrest, wenn er da auf die Berge flieht, wird gewaltigen Gefahren ausgesetzt sein. Aber es ist natürlich so, dass dieses Gebirgegebiet ist ganz spärlich besiedelt. Und darum eignet es sich als Fluchtgebiet. Und ist trotzdem eben gefährlich für den Überrest. Und hier sieht man den Leopard. Das ist gemeint mit, wie es in Übersetzungen heißt es, Pardel, ja? Oder Panther. Panther, Leopard, das alte Wort Pardel ist alles dasselbe. Aber das ist auch nicht unbedingt ein Tier, das man so gerne aus der Nähe begegnen will, aus der Distanz, schön. Ja, und so sehen wir in der prophetischen Übertragung, ruft der Herr den Überrest, der dort auf den Bergen ist, und klagt herab. Wir wollen nochmals lesen in Psalm 42. Dann haben wir den Bogen geschlagen. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig. Man muss zuerst überhaupt die Hintergründe aufzeigen. Wo und was sind diese Berge? Dann muss man den prophetischen Zusammenhang herstellen und dann muss man die poetische Sprache des Hohen Liedes mit einbeziehen. Also es war ein bisschen schwierig und gibt Arbeit heute Abend. Aber es steht ja in Sprüche 23, kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Also man muss was bezahlen. Und jetzt haben wir was bezahlt. Aber dann soll man es nicht mehr hergeben. Haben wir gelesen in Psalm 42, Vers 5, eben die Erinnerung, daran will ich mich erinnern, in mir ausschütten meine Seele, wie ich einherzog in der Schar, mit ihnen schritt zum Haus Gottes. Immer wieder erlebt. Aus jeder Not hat uns der Herr schließlich herausgeholt. Und das wissen Sie. Aber sieht man, in Vers 12 kommt dieser Refrain nochmals. Was beugst du dich nieder, meine Seele? Und was bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, der die Rettung meines Angesichts und mein Gott ist. Und im Psalm 43, der letzte Vers. Was beugst du dich nieder, meine Seele? Und was bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, der die Rettung meines Angesichts und mein Gott ist. Das zeigt, Psalm 42 und 43 gehören zusammen. Und wird aufgeteilt in mehrere Strophen durch einen Refrain. Wie im Hohen Lied. Dreimal kommt dieser Refrain vor. Und jetzt verstehen wir diese Not in Vers 1 von Psalm 43. Verschaffe mir Recht, o Gott, und führe meinen Rechtsstreit gegen eine lieblose Nation. Von dem Mann des Truges und des Unrechts errette mich. Da beziehen sie sich auf ihre Volksgenossen, die mit dem Antichristen gehen. Und dann heißt es in Vers 3, sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Die sehnen sich wieder zurückzukehren nach Jerusalem, zum Tempelberg. Und Vers 4, so werde ich kommen zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Jubelfreude ist, und werde dich preisen mit der Laute, Gott, mein Gott. Ja, sie werden eben von den Bergen runterkommen und dann nach Moab in die Wüste gehen und dort während 3,5 Jahren insgesamt versorgt werden, wie wir das schon gesehen haben, anhand von Offenbarung 12 in den vergangenen Malen. Das ist der Zusammenhang, warum eben der Bräutigam sagt, mit mir vom Libanon herab, vom Libanon sollst du kommen, vom Gipfel des Abana herab sollst du schauen und dann vom Gipfel des Senir und Hermon, eben um dann den weiteren Weg zu gehen. Und der Herr gibt Sicherheit. Und dann rühmt er sie wieder. Und erwähnt unter anderem Vers 11, Honig sein träufeln deine Lippen, meine Braut. Honig und Milch ist unter deiner Zunge. Hier haben wir das Thema Honig und Milch. Und das ist etwas ganz Wichtiges in Verbindung mit dem Land Israel, aus dem sie ja fliehen müssen. Aber das Land Israel ist das Ziel, wo sie dann wieder zurückkehren müssen, nämlich in das Land, das von Milch und Honig fließt, um dann dort eben wieder zum Tempelberg zurückzukehren. Aber das werden wir nächstes Mal anschauen, auch warum Israel das Land von Honig und Milch ist. Und dann werden wir weitergehen auch zu dem verschlossenen Garten. Das wird ein ganz besonders schöner Höhepunkt sein. Die Braut wird genannt, ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut. Ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Diesen Garten mit diesem Wasser und mit all dieser Fülle, die der Garten enthält, aufgezählt mit Granatbäumen, Zyperblumen, Narden, Safran, Würzrohr, Zimt, Weihrauchgehölz, Myrrhe, Aloe. Wir werden sehen, was das alles bedeutet in Beziehung zwischen der Gemeinde und Christus, dem Überrest Israels und dem Messias. Also wir werden eine Fundgrube finden mit ein bisschen Arbeit, aber eben es gilt,